Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Smart Impact. Heute habe ich wieder einen tollen Gast in meiner Show, und zwar Maurice Volland. Er hat sich auf drei Themen spezialisiert, und zwar zum einen Hochbegabung, Hochsensibilität und ADHS. Maurice, freut mich, dass du hier bist.
Freut mich auch, dass ich da sein darf. Danke dafür.
Sehr cool. Stell dich doch bitte kurz vor, weshalb gerade diese Themen, also weshalb gerade diese Themen und wo siehst du da so den größten Einfluss bei Menschen, die davon betroffen sind?
Ich heiße Maurice, Maurice Volland, und wie du schon gesagt hast, mein Schwerpunkt im Coaching liegt bei Hochbegabung, Hochsensibilität und ADHS. Ich bin da dazu gekommen, weil ich nach ungefähr einem Jahrzehnt im Berufsleben festgestellt habe, dass ich eine andere Perspektive habe als viele in meinem Umfeld, auch gerade viele Führungskräfte, und dass ich anders mit Menschen umgehen würde, als viele Führungskräfte das machen würden. Und ich einfach der Ansicht war, ich könnte mehr aus Menschen rausholen, mehr Leistung, sie besser motivieren. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich mit dem ganzen Thema menschliche Verhaltensweisen noch intensiver als zuvor beschäftigt habe und auch mit meiner Perspektive, mit meiner Wahrnehmung. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich eine Hochsensibilität habe, also vor allen Dingen Stimmungen von Menschen sehr gut wahrnehmen kann. Aber das war noch nicht alles. Und im weiteren Verlauf habe ich dann festgestellt, dass da auch eine Hochbegabung dabei ist. Das heißt, eine schnelle Auffassungsgabe, vernetztes Denken, eine Lösungsorientierung, die überdurchschnittlich ausgeprägt ist und die dann einfach in Kombination mit der Hochsensibilität dafür gesorgt haben, dass ich einfach Menschen sehr schnell sehr gut einschätzen kann und auch verstehe, wie ich auf Menschen eingehen kann. Und ja, dem Thema bin ich jetzt seit mittlerweile 4 Jahren intensiv verbunden und spreche darüber und begleite Menschen, sich selber besser kennenzulernen und ihre Stärken besser nutzen zu können, bei Reduktion oder auch Loslassen von gewissen Schwächen, die da einfach dann auch mit dabei sind.
Sehr cool. Es gibt ja so ganz viele Vorbehalte, was diese Themen betrifft. Wir hatten ja gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass viele ja zum Beispiel denken, dass hochbegabte Menschen so Einserkandidaten sind, ne? Dass die in der Schule
Ja.
und in der Uni halt diesen Einserschnitt haben. Und wie siehst du das aus deiner Perspektive? Ist da was Wahres dran oder ist das wirklich ein Vorbehalt? Und gibt es hochbegabte Menschen, die letztendlich vielleicht nicht so gute Noten hatten in der Schule?
Ja, also tatsächlich sowohl als auch. Das, was sich in der Öffentlichkeit oder halt in der breiten Gesellschaft ein bisschen etabliert hat, ist tatsächlich der Gedanke an Wunderkinder, weil wir es beispielsweise mit herausragenden Musikern oder herausragenden logisch veranlagten Menschen kennen, dass die in frühester Kindheit damit auffallen. Das gibt's, das sind absolute Ausnahmetalente in ihrem Bereich, ja. Was weniger verbreitet ist, ist das Wissen, dass Hochbegabung eben die genannten Grundmerkmale hat und dann unterschiedliche Ausrichtungen hat. Das, was du angesprochen hast, die Einserschüler, die sich in der Schule, in der Uni extrem hervortun, haben dann einfach eine Ausprägung beispielsweise in den logisch-rationalen Bereich, vielleicht auch in den mathematischen Bereich, wo strukturelles Denken, wo aber halt auch einfach das theoretische Denken sehr stark ausgeprägt ist, wo man sich die Inhalte sehr, sehr schnell, sehr gut merken kann und dann auch wiedergeben kann. Das ist der eine Part davon. Und jetzt gibt es aber auch ganz viele Menschen mit einer Hochbegabung, die zum Beispiel dann, wie ich, eine Ausprägung in die Hochsensibilität haben, wo strukturelles Denken durchaus auch möglich ist, aber halt weniger Richtung Zahlen, Daten, Faktenbereich, sondern eher menschorientiert. Da ist das in der Schule eher schwierig, weil es halt ganz viel Wissen ist, das eher auswendig gelernt werden muss, das theoretische Natur hat oder das theoretische Natur ist. Gerade auch beispielsweise Uni ist ja gerne auch so ein Fall, wo ganz, ganz viel theoretisches Wissen vermittelt wird, das halt in der Praxis dann nicht mehr ganz so viel Sinn hat. Und das wissen wir aber relativ schnell. Dafür haben wir einfach einen sechsten Sinn, dass wir Wissen aneignen können, dass wir als realitätstauglich für unseren Alltag interpretieren und Wissen eher ablehnen, dass wir als rein theoretisches Wissen und dann für unseren Alltag eher als unsinnig interpretieren. Und die Menschen, die halt dieses Wissen dann eher ablehnen, das sind definitiv keine Einserkandidaten oder Kandidatinnen, das sind auch keine Zweierkandidatinnen, sondern das sind dann eher Menschen, die durchaus einen Dreier-, Vierer- oder Fünfer-Schnitt haben und die ja quasi dann auch mehr oder minder in Hidden Potentials sind, weil die halt zum Beispiel dann in ihrer Arbeitsstelle, wenn sie da eine mit ihren Interessen gefunden haben, aufblühen, weil sie da extrem schnell lernen können, sich in Themen einarbeiten können und dann einfach in der praktischen Arbeit sehr, sehr, sehr gut sind. Auch das ist eine Hochbegabung, weil auch das hat mit einem schnellen Denken zu tun. Das hat auch mit einer schnellen Auffassungsgabe, mit einer hohen Lösungsorientierung zu tun, mit einem vernetzten Denken. Das heißt, unterschiedliche Themenbereiche miteinander zu verbinden, um das Ganze dann gezielt für die eigene Arbeit einsetzen zu können, um da Prozesse, Projekte nach vorne zu bringen.
Genau, dieses vernetzte Denken und aus diesen unterschiedlichen Bereichen so die Essenz zu filtern. Die Essenz zu filtern, die gerade relevant ist, ja. Und das habe ich ja im Laufe der Zeit, im Laufe der letzten Jahre für mich herausgefunden, dass ich das richtig gut kann. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, dass das ein Merkmal von Hochbegabung ist, ja. Und natürlich spielen da die unterschiedlichen Ausprägungen eine wichtige Rolle. Nicht nur die Ausprägung, sondern die Merkmale, dass es wirklich dann Hochbegabung ist. Und ich
Ja.
finde es unheimlich wichtig, weil für mich war das bisher immer so, dass ich viele Fähigkeiten, die ich einfach habe, als selbstverständlich gehalten habe.
Ist ja auch an sich vollkommen in Ordnung, weil das sind deine Fähigkeiten, die sind für dich selbstverständlich, nur im Vergleich jetzt zu deinem Umfeld und vielen anderen Menschen sind sie plötzlich nicht mehr selbstverständlich.
Das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass du dann manchmal davon ausgehst, dass das doch schon klar ist, auch für alle anderen. Und du gehst davon aus, dass die anderen das auch schon irgendwie können und wissen, wie relevant das ist. Und die Wahrheit ist, dass die meisten bestimmte Themen, also wenn wir jetzt von Transferdenken ausgehen, also du sagst vernetztes Denken, ich nenne das Transferdenken, aber wir sprechen da vom Gleichen. Ich hatte dir ja gesagt, dass diese Strukturen im Unternehmen wahrzunehmen, Prozesse wahrzunehmen, Dynamiken auf struktureller Ebene wahrzunehmen und aber auch parallel die Dynamiken auf zwischenmenschlicher Ebene wahrzunehmen und die für sich zu nutzen in Kombination. Dass das zum Beispiel etwas ist, was ich einfach kann. Und ich bin früher davon ausgegangen, ja, die Top-Manager hier, die Leute im Top-Management, die wissen das bestimmt. Das ist doch klar, dass es wichtig ist. Und in Wahrheit hab ich dann festgestellt im Laufe der Jahre, dass den meisten das einfach noch nicht mal bewusst ist. Ja, und
Richtig.
wir lernen das ja auch gar nicht in der Schule. Das hat mir ja auch niemand beigebracht. Das ist ja das Lustige. Also so direkt, ganz klar, hat mir das niemand beigebracht. Ich habe auch nicht irgendein Training oder Coaching oder sonst irgendwas gebucht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man gewisse Fähigkeiten an sich selbst erkennt und auch anerkennt, dass sie besonders sind.
Ja, ist tatsächlich auch eins der großen, ich möchte nicht sagen Probleme, aber zumindest eine der großen Herausforderungen bei den meisten hochbegabten Menschen, die ich kenne. Sie sehen die eigenen Fähigkeiten als selbstverständlich an, weil es ja für uns, die wir die Fähigkeit
Alles.
haben, selbstverständlich ist, übersehen aber, dass andere Menschen eben nicht so denken und dann entstehen ganz häufig Misskommunikation und Missinterpretation über ein Thema, weil die Gedankengänge unterschiedlich sind. Und da spreche ich noch nicht mal davon, dass wir jetzt unterschiedliche Ansichten oder Informationen zu einer Situation haben, sondern wirklich ganz präzise ausgedrückt, die Gedankengänge sind zu unterschiedlich und in diesem vernetzten Denken und in dem Transferdenken tut sich dann ein großer gedanklicher Spalt, möchte ich sagen, auf oder eine große gedankliche Hürde, weil ganz viele andere noch gar nicht bei den eigenen Gedankengängen sind. Und wenn sie dann ausgesprochen werden, fehlt die Überleitung, wie denn jetzt auf diesen Gedankengang oder auf den Lösungsansatz gekommen, wurde, wie man den denn jetzt herausgefunden hat und warum der denn jetzt, gerade wenn es ein neuer Gedankengang ist oder ein neuer Lösungsansatz, warum der denn wie funktionieren kann. Das wird aber ganz häufig nicht ausgesprochen, sondern dann haben wir das Phänomen, dass ganz häufig im ersten Moment eine Ablehnungshaltung kommt, weil einfach das so überfordernd ist, dass wir Menschen mit großer Überforderung erstmal tendenziell mit einer Ablehnung reagieren. Und dann kriegen wir Schwierigkeiten.
Weil der Kontext fehlt. Der Kontext wird oft nicht kommuniziert und dadurch kommt es halt zu Missverständnissen.
Genau. Wenn ein Mensch den Gedankengang nicht nachvollziehen kann und gerade dann, wenn aber eine eigene Verantwortung dran hängt, also ich spreche jetzt auch von Teammeetings zum Beispiel, wo Vorgesetzte vor einer großen Problematik stehen oder wo das ganze Team vor einer großen Problematik steht und Vorgesetzte dann das Ganze aber auch an andere kommunizieren soll, teamübergreifend oder an eigenen Vorgesetzten, dann kommen wir tatsächlich in die große Schwierigkeit rein, dass der Gedankengang von so einem hochbegabten Menschen durchaus richtig sein kann. Aber es werden unterschiedliche Themen zusammengenommen, die einen völlig neuen Lösungsansatz bieten, wo der Vorgesetzte noch nicht verstanden hat, wie das gehen kann, vielleicht auch die anderen Ansätze nicht kennt und gar nicht weiß, dass das erfolgsversprechend sein kann. Und wenn diese Gedankengänge fehlen, kommen wir in eine massive Misskommunikation, eine massive Missinterpretation, weil wir dann quasi gefühlt zwei Welten gegenüber haben. Die eine, die erstmal in einem Problemzustand ist und vielleicht schon in den ersten Schritten dessen das Problem mal in kleine Schritte zu zerlegen, um sich dann als nächstes einer Lösungsfindung überhaupt erstmal zu stellen. Und auf der anderen Seite das Denken, dass diese beiden Schritte schon übersprungen oder schon gemacht hat und dann schon in unterschiedlichen anderen Themen aus eigener Erfahrung und aus eigenem Wissensstand mögliche Lösungsansätze zusammensucht. Und das beherbergt ein großes Konfliktpotenzial und
Absolut.
ist tatsächlich etwas, was sehr unbekannt ist, gerade bei Menschen mit einer Hochbegabung, dass man das kommunizieren muss, weil andere eben noch nicht so weit sind.
Ja, und Verständnis auch, weil ich habe zum Beispiel früher gedacht, wie habe ich früher gedacht? Also ich habe nicht gedacht, dass ich besonders schnell im Denken bin. Ich habe gedacht, die anderen sind zu langsam, die checken das nicht.
Ja.
Das habe ich gedacht. Und in Wahrheit durfte ich dann erkennen, dass die anderen nicht zu langsam sind, sondern ich bin teilweise einfach schnell.
Ja, korrekt. Das ist
Weil
einfach dann zu schnell und zu vernetzt.
zu schnell, zu vernetzt und dass das halt nicht so der Durchschnitt ist. Und ich habe gedacht, dass meine Denkweise, meine Herangehensweise ist normal und die anderen kapieren es nicht. Das habe ich gedacht.
Ja, und wenn du hattest ja auch mitgegeben in die Vorbereitung hier auf das Gespräch, was denn so mit die größten Erkenntnisse meiner Kunden sind aus den Coachings. Und da sind wir jetzt genau bei einem der größten Erkenntnisse, die ich in jedem einzelnen Coaching im Endeffekt vermittle, dass einfach die eigene Geschwindigkeit so überdurchschnittlich ist, dass andere als zu langsam wahrgenommen werden, auch wenn die Denkgeschwindigkeit vielleicht durchaus ganz normal ist, einfach weil die Denkgeschwindigkeit von Menschen mit Hochbegabung einerseits in der Geschwindigkeit selber sehr schnell ist, also nochmal deutlich schneller als im meisten Umfeld, und gleichzeitig eben das vernetzte Denken, das lösungsorientierte Denken oder wie du es schön auf den Punkt bringst, auch das Transferdenken so ausgeprägt ist, dass das ganz gerne schon innerhalb von wenigen Minuten Brainstorming über ein Thema passiert, während das halt bei vielen anderen dann noch nicht passiert, weil da zuerst mal überhaupt ein Problemansatz und dann vielleicht die ersten Erkenntnisse über was beherbergt das Problem eigentlich fallen und Lösungen erst in den nächsten Schritten passieren.
Ja,
Das
was sind so weitere
schwierig.
Erkenntnisse darüber hinaus, die du bei den Betroffenen wahrnimmst?
Ich glaube, da kann ich drei Stück nennen. Also zum einen die Erkenntnis, dass eine mögliche Ablehnung, die wir ja gerade hatten, einfach aus dem heraus, dass der Gedankengang nicht nachvollziehbar ist, dass die Ablehnung nichts Persönliches ist, sondern vielmehr eine Überforderung des Gegenübers. Das dann gleichzeitig in die zweite Erkenntnis reingeht, nämlich dass Kommunikation, also gezielte Kommunikation zu diesen Gedankengängen die Ablehnung auflösen kann, und da wieder dafür sorgt, dass das Team zusammenkommt, oder auch ein Vorgesetzte wieder mit dabei ist oder andere Beteiligte, kann ja auch teamübergreifend sein, einfach, dass die beteiligten Menschen dann wieder abgeholt werden und man wieder über die gemeinsame gleiche Sache sprechen kann. Und na, jetzt hatte ich den dritten Punkt gehört. Jetzt habe ich mich ein bisschen in das Team abholen verloren, weil das, ah ja, genau, und die Arbeitsgeschwindigkeit ist der dritte Punkt, weil wir merken ja, dass wir tendenziell eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit haben, einfach durch das Denken. Und dann ist ganz häufig das Thema, dass andere als zu langsam interpretiert werden und man selbst beziehungsweise andere nicht als teamfähig anbetrachtet werden. Und da ist die Herausforderung eben zu gucken, dass die Teamfähigkeit über gezielte Kommunikation, über Miteinbinden des Teams, des Vorgesetzten oder auch der teamübergreifenden anderer Beteiligter, dass darüber dieser Unterschied in der Arbeitsgeschwindigkeit tatsächlich ein Stück weit reduziert werden kann, weil über das gezielte Mitnehmen können ja auch Gedankengänge, oder vielleicht Themenbereiche, die Zeit erfordern, auch ausgelagert werden, also an andere mit übergeben werden, damit eben dieser Arbeitsunterschied oder dieser Geschwindigkeitsunterschied nicht mehr so krass ist und man sich selber vielleicht tatsächlich auf die komplexesten Themen fokussieren kann, die hochbegabten Menschen mit ihrem Denken einfach dann deutlich mehr liegen, als wenn man sich dann in gewisse Routinearbeiten oder administrative Arbeiten reinarbeiten müsste, reindenken müsste, die dann halt doch ehrlicherweise eher zu den Themen gehören, die ermüdend sein können oder zumindest weniger interessant für uns, weil wir doch einfach die komplexen Themen eher mögen.
Das ist der Punkt. Für mich sind zum Beispiel komplexe Themen einfacher als einfache Themen. Einfache Themen sind für mich schwierig. Da check ich.
Ja.
Je komplexer es ist, desto mehr Spaß macht mir das.
Genau das ist es. Und da geht das Hirn auf, da kann das Gehirn dann schön arbeiten,
Richtig, da bist
Ideen sammeln.
ja.
Ja, da haben wir unsere Faszination und da haben wir unsere volle Stärke drin. Und das ist wichtig zu wissen, weil dann kann eben das so aufgeteilt werden, dass Menschen, die eher eine Routine oder eine administrative Arbeit mögen, das denen das dann gegeben werden kann, sich um Regularien zu kümmern, sich vielleicht um Fristen zu kümmern und Co., die uns einfach weniger bewegen, die
Ja.
können abgegeben werden, damit man dann den Ausgleich schaffen kann, und so dann einfach die Stärke von einem Team nutzen kann.
Haben wir Grundmerkmale schon herauskristallisiert, was Hochbegabung betrifft, ganz konkret?
Also ich hatte sie schon angesprochen, aber wir können sie gerne nochmal ganz
Ja,
konkret
geh das bitte nochmal
mit
drauf
rausgeben.
ein.
Ja, also meines Erachtens und nach den 3 bis 4 Jahren, die ich jetzt intensiv mich mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Hochbegabung, Hochsensibilität, ADHS und auch Autismus beschäftigt habe, würde ich jetzt sagen, eine Hochbegabung hat vor allen Dingen als Merkmal eine schnelle Auffassungsgabe, eine schnelle Denkgeschwindigkeit, das vernetzte Denken und eine Lösungsorientierung. Eben mit reingenommen, das vernetzte Denken und Lösungsorientierung sind auch gerne das Transferdenken, das da zusammenkommt. Alles Weitere sind Ausprägungen der Hochbegabung, die dann eben in künstlerische Sein gehen kann, die in menschliches Sein gehen kann oder auch mathematisch, logisch, strukturell. Aber das sind so die Grundmerkmale, die ich jetzt über ganz viele Gespräche und viele unterschiedliche Ausprägungen herausgefunden habe, die tatsächlich auch noch sehr wenig als Grundmerkmale in Büchern vorhanden sind. Also für alle, die sich mit Büchern beschäftigen und sich da Sachen angelesen haben oder auch mit den Forschungen und mit Studien, das wird so klar meines Wissens noch überhaupt nirgendwo herausgearbeitet, weil ganz, ganz viel auch einfach schon mit den unterschiedlichen Schwerpunkten dann gearbeitet wird, wie beispielsweise die Ausprägung ins Emotionale oder die Ausprägung in logisch-mathematischen Bereich. Das einmal zur Hochbegabung. Hochsensibilität hat vor allen Dingen zum Schwerpunkt oder als Merkmale, dass die Wahrnehmung der Hauptsinneskanäle, das heißt, in der Fachsprache wird von VAKOG gesprochen, also visuell, auditiv, das heißt hören, dann das Kinästhetische, also alles, was mit Bewegung, mit dem Tastsinn zu tun hat. Und dann haben wir das Olfaktorische und das Gustatorische, das heißt, das Riechen einmal und das Schmecken, alles, was damit zusammenhängt, wird in den hochsensiblen Bereich rein gegeben. Und da sind wir auch gleichzeitig dann bei der Erkennung von Stimmungen von Menschen, also Gefühle erkennen, Emotionen erkennen, Stimmungen erkennen. Das ist so die Ausprägung der Hochsensibilität. ADHS ist eine ganz spannende Form, weil dem ADHS werden auch einige Themen von Hochbegabung und Hochsensibilität zugeschrieben, nämlich ein schnelles Denken, Stimmungserkennung beziehungsweise eben auch eine ausgeprägte visuelle Kanal oder auditiv je nach Ausprägung. Da ist das Problem, dass wir in der Medizin eine defizitorientierte Diagnose haben. Das heißt, für die Medizin existiert Hochsensibilität und Hochbegabung als solches nicht. Und deswegen finden wir viele Anteile von den beiden Bereichen bei ADHS. Aber an sich ist ADHS schwerpunktmäßig, was die Studienlage mittlerweile so weit herausgefunden hat, dass wir einerseits einen Aufmerksamkeitsdefizit haben oder Aufmerksamkeitsstörung haben. Das heißt, der Zeitraum, in dem sich Menschen konzentrieren können auf ein Thema, ist sehr gering. Also wir sprechen davon zwischen 5 bis 20 Minuten, wo ich mich dann mal effektiv konzentrieren kann. Gleichzeitig ist sehr verbreitet, dass es eine hohe Ablenkbarkeit gibt, und dass es auch eine innere Unruhe gibt, die weder bei der Hochsensibilität noch bei der Hochbegabung in dem Ausmaß in der Regel vorhanden sind. Und zum Schluss noch den Autismus, den möchte ich nicht vernachlässigen, weil er ganz gerne Überschneidungen hat mit allen Themen. Autismus ist vor allen Dingen ein Spektrum, eine Störung dessen, dass Zwischenmenschliches, also Soziales, verstanden werden kann, was ja auch ein von Autisten eben so benannt wird, dass es einfach die Schwierigkeit gibt, sagen wir mal, neurotypische Verhaltensweisen und Stimmungen verstehen zu können und sich der Autismus in der Regel ganz stark auf sehr strukturelle, rationale Bereiche konzentriert. Als Alltagsbeispiel kennen wir zum Beispiel von SAP, sie haben sich für IT-Themen Autisten mit der Spezialisierung gesucht, weil die extrem gut in Mustererkennung sind, weil sie extrem gut darin sind, sich in das Thema, wo sie ein Interesse haben, sehr tief einarbeiten zu können, wenn sie die Zeit dazu bekommen. Oder zum Beispiel so ein perfektes Gedächtnis, wo es ja auch schon mal jemand gab, der aus New York, glaube ich, gezeichnet hat, indem er mit dem Hubschrauber über die Stadt geflogen ist und konnte das dann mit jedem Fenster exakt zeichnen oder malen. Auch das ist so eine Inselbegabung, die sich am ehesten in Autismus reingeht, auch laut Studien, weil da eine sehr klare Ausrichtung ist, während dann zum Beispiel bei der Hochbegabung das Feld schon breiter wird, wo die Interessen da sind und es da auch eher ein viel Interesse da ist oder eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit da sein kann, die sich mit mehreren unterschiedlichen Themen beschäftigt, wie IT, Astrologie und Physik und wo da dann einfach eine Faszination für diese drei eher unterschiedlichen Themenbereiche aufkommt.
Ja. Bezüglich Autismus, was sind so Nachteile von dieser Prägung und woher kommt das überhaupt? Oder
Also woher es?
kann man das als Prägung bezeichnen? Oder wie bezeichnet man das?
Ich fange mal damit an, woher es kommt. Kann man nicht genau sagen, ist halt einfach eine biologisches Thema, also einfach von der Geburt an eine neuronale Störung. Wobei, wenn wir jetzt in den autistischen Bereich reingehen, beziehungsweise auch in den medizinischen Bereich, wurde mittlerweile die Aussage, dass es eine Störung sei, aufgehoben, weil es jetzt ein Autismus-Spektrum ist. Aber ansonsten neuronal gesehen ist es tatsächlich eine Störung des Sozialverständnisses im Gehirn. Und da entsprechend einfach sind Filter anders vorhanden oder eben auch nicht vorhanden, weswegen die Reizinformationen einfach nicht gut aufgenommen werden und verarbeitet werden können vom Gehirn. Also dementsprechend,
Bedeutet, wie
ja.
äußert sich das dann bei jemandem, der sowas hat?
Äußert sich zum Beispiel darum, dass ein gängiger Witz überhaupt keinen Anklang findet, dass man nicht versteht, warum der Witz jetzt lustig sein soll, sondern halt ganz, ganz viel auf rationaler Ebene passiert. Also das, was Ironie ist, was Sarkasmus ist, wo wir einfach aufgrund von den Gefühlen schon lachen können, verstehen Autisten gerne nicht, müssen sie sich anlernen, dass das dann lustig sein soll. Von Autisten bekommen wir dann am ehesten ganz klare Aussagen. Und wenn ein Autist zum Beispiel sagt, findet er jetzt lustig, dann kann es auch sein, dass keine Erregung vollzogen wird. Also gibt es keine Mimik im Gesicht, wenn das nicht ganz bewusst gemacht wird, sondern heißt es einfach mit ausdruckslosem Gesicht, das ist lustig.
Okay.
Und das ist ein bisschen die Ausprägung davon.
Was mich gerade interessiert, wie verhalten sich le solche Leute in zwischenmenschlichen Beziehungen? Kann man das einordnen oder ist es immer unterschiedlich?
Ja, also einordnenbar einfach in dem Sinne, dass gewohnte Reaktionen, die man von Menschen ohne Autismus kennt, gerade wenn es um Zwischenmenschliches geht, dass die einfach dann ausbleiben, dass dann auch einfach mal Verwirrung da ist, was jetzt los ist. Ansonsten kommt es auf die Ausprägung darauf an, also wie stark ein Autismus ausgeprägt ist und wie gut sich ein Mensch dann auf die zwischenmenschlichen Verhaltensweisen eingestellt hat und sich die antrainiert hat, also wie groß da das Interesse ist, sich das anzutrainieren. Es gibt auch Autisten, denen merkst du es nicht an, dass sie autistisch sind oder dass sie Autisten sind, weil sie gelernt haben, damit umzugehen, weil die Ausprägung nicht ganz so gravierend ist, und dementsprechend einfach ein ganz normales Gespräch zustande kommen kann. Aber es kann dann zum Beispiel sein, dass sie einfach nach dem Gespräch für sich Ruhe brauchen, um das alles zu verarbeiten. Da kann ich auch zum Beispiel einen Shino Mei oder einen Florian Malicke empfehlen auf LinkedIn. Die sprechen sehr viel darüber. Und ich habe mir auch einiges, was ich jetzt über Autismus weiß, aus dem Alltag von den beiden mit angeguckt. Einfach weil es nicht komplett in meinem Schwerpunkt ist, weil ich nicht autistisch veranlagt bin. Ich bin kein Autist, nach allem, was ich mitbekommen habe. Ja, deswegen ist es auch nicht in meinem Schwerpunkt mit dabei. Hab Menschen, die ich mal begleitet habe. Und manchmal kommen Menschen mit Autismus, wo ich dann zumindest versuche, eine gewisse Einschätzung zu geben und eine gewisse Begleitung zu machen. Aber das ist nochmal was ganz anderes, als wenn jetzt ADHS, Hochsensibilität oder Hochbegabung dabei ist. Und das merkt man auch relativ gut in einem Gespräch, wenn sobald es eine gewisse Ausprägung gibt.
Okay. Soweit ich verstanden habe, sind die Ausprägungen, ich nenne sie mal Ausprägungen, also Hochsensibilität, Hochbegabung, ADHS und in Klammern dieser Autismus, die sind unabhängig voneinander. Das heißt, man kann auch nur eine Ausprägung haben, richtig?
Ist möglich. Es kann eine Kombination sein aus mehreren Sachen. Es kann aber auch sein, dass eine Ausprägung stärker ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass nie nur eine Sache da ist und nie andere Sachen dabei sind, weil neurodivergente Menschen sind in der Regel in einem Art Spektrum. Das heißt, die Ausprägungen sind alle in einer gewissen Art und Weise da, aber sie sind nicht alle merkbar. Das heißt, ein Mensch kann durchaus eine Hochsensibilität haben, kann sehr gut Stimmungen wahrnehmen, kann durchaus auch ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, aber empfindlich einfach auf Lautstärke und Licht reagieren zum Beispiel, kann aber auch Schwierigkeiten dann damit haben, das zu verarbeiten, braucht da die eigene Zeit, während eine Hochbegabung das relativ schnell verarbeiten kann und dann auch zu Lösungen kommen kann oder sich Strategien überlegen kann. Es kann auch eine Hochsensibilität mit Autismus verbunden sein und mit ADHS und mit Autismus. Dann halt die Schwierigkeit haben, dass es als Reiz einfach im Gehirn bleibt, es sogar zu einer Überforderung kommt, weil das Gehirn mit dem nichts anfangen kann, aber es kommt rein. Das heißt, das ist recht individuell, wie die Ausprägungen sind. Dementsprechend, ich würde da jetzt keine Pauschalschablone geben, sondern tatsächlich mit dem Wissen, dass es das gibt, auch auf Menschen offen zugehen und dann einfach möglichst offen dafür sein, was den Menschen für Schwerpunkte haben, worüber sie sich denn unterhalten, um dann mit denen darüber zu sprechen, wo denn ihre Stärken liegen. Also gerade auch, weil wir ja eine gewisse Ausrichtung auch für Führungskräfte haben, am ehesten einfach mit den Menschen selber sprechen, weil auch wenn sie es nicht direkt als diese Fähigkeiten bezeichnen können, sie wissen ja selber, wir wissen ja alle selber, wo wir gewisse Stärken haben und wo wir nicht so gut sind und wie unsere Wahrnehmung aufgebaut ist.
Man bezeichnet das ja oft nicht als Stärke, sondern das, was einem leicht fällt.
Genau, was fällt mir leicht, worin bin ich gut, bei welcher Tätigkeit bekomme ich Energie zurück, wo kann ich mich lange Zeit mit beschäftigen, ohne dass mir langweilig wird oder ohne dass ich das Thema wechseln muss. Genau.
Spannend. Hochsensibilität, das wird ja oft auch so als etwas Negatives dargestellt in der Gesellschaft, finde ich, ne? Also als ob
Ja.
wie so ein Sensibelchen wäre oder weiß ich nicht, irgendwas so in die negative Richtung. Mit Sicherheit, also ich habe das ja auch, also ich habe ja beides, ich habe ja Hochsensibilität und ich habe diese Hochbegabung. Für mich war zum Beispiel wichtig, im Laufe der Zeit zu erkennen, was ich für Bedürfnisse dadurch habe.
Ja, ist korrekt.
Ein wichtiges Bedürfnis ist nämlich einfach Ruhe.
Ja, kann durchaus sein, genau. Oder mehr Ruhe.
Mehr Ruhe, dass ich so manchmal Zeit für mich brauche, dass ich mich manchmal so zurückziehe, und das hat nichts mit einem, mit meinem Gegenüber zu tun oder so. Ich brauche einfach so eine gewisse Ruhe.
Ja, Zeit zur Verarbeitung von den Eindrücken, die kommen, weil es einfach mehr Eindrücke, beziehungsweise ich würde nicht sagen mehr, aber zumindest intensivere Eindrücke sind, die kommen und die müssen dann auch verarbeitet werden. Dementsprechend, ja, das ist tatsächlich eine verbreitete Wahrnehmung, dass Hochsensible automatisch Sensibelchen sein, also empfindlich reagieren auf quasi alles, was da an Stimmung und an vielleicht schroffen, direkten Aussagen kommt. Kann ich jetzt nicht widersprechen, weil auch das gibt es, ja. Das ist halt dann auch die, würde man sagen, unbewusste oder ungelernte Variante der Fähigkeit. Und mit der Fähigkeit ist es so wie mit allem anderen. Wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, ist es erstmal alles direkt und überfordert. Und dann brauchen wir einen Rückzug. Das ist dann eben die Empfindlichkeit, die kommt. Da gibt es Möglichkeiten, dass das Ganze verändert werden kann. Man kann trainieren, dass die Reize, die von außen kommen, weniger Energie rauben. Möchte jetzt gar nicht zu weit ausschweifen. Aber um mal eine Sache zu nennen, die ganz viele Menschen mit Hochsensibilität beschäftigen, ist das Gefühle abgrenzen. Und da möchte ich ganz klar sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwo ein Stoppschild hinmache und das Gefühl kommt nicht mehr rein, sondern es geht vielmehr darum zu überlegen, warum löst dieses Gefühl in mir jetzt Stress aus? Das heißt, womit verbinde ich das Gefühl und weswegen verbinde ich das mit Stress oder mit irgendeinem negativen Thema? Weil alles, was von außen kommt, wenn es mich selber beschäftigt im Inneren und stark beschäftigt, ist es ein Thema, das ich aus der Vergangenheit mit mir herumtrage, was aus irgendeinem Grund noch unzufriedenstellend für mich abgespeichert ist.
Ja.
Wenn das Gefühl dann oder diese Situation, die da dahinter steckt, zufriedenstellend abgespeichert ist, damit diese keine Negativgefühle mehr auslöst oder zumindest nicht mehr in dieser Intensität, dann bekomme ich auch von außen nicht mehr die Probleme und dann habe ich auch einen deutlich geringeren Energieverlust. Das ist einer der Schwerpunkte, die ich in den Coachings bei mir mache, dass eben diese Perspektive zu dem, was die Gefühle und die Eindrücke in uns auslösen, dass das verändert wird. Dadurch reduziert sich die Empfindlichkeit, die wir haben, dadurch reduziert sich der Energieaufwand, den wir haben. Und dann kommt die positive Seite zum Vorschein, nämlich die Tatsache, dass wir extrem schnell sehr präzise erkennen können, was ein Mensch beispielsweise in einem Gespräch für eine Stimmung hat, um dann herausfinden zu können, wie muss ich denn mit dem Menschen jetzt gerade umgehen. Wenn er frustriert ist, kann ich ja durchaus mal das auch mit ansprechen. Vielleicht hinterfragen, warum man da jetzt einen Frust wahrnimmt oder in einer gewissen Art und Weise darauf eingehen, damit das eben nicht zu einer Blockade wird, sondern damit man damit umgehen kann, damit man eine Verbindung schaffen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Weil ganz häufig ist ja in Verhandlungen, in Gesprächen, welcher Art auch immer, sind die Emotionen das, was Konflikte hervorbringt und was Schwierigkeiten macht. Wenn wir die Emotionen erkennen können, wenn wir gezielt darauf eingehen können, damit die eben nicht unbewusst stehen bleiben, sondern damit wir sie in eine Richtung bekommen, in der man wieder gemeinsam auf ein Ziel zugehen kann, dann können die ganzen Gespräche, gerade von Menschen mit einer Hochsensibilität, exzellent geführt werden. Sind dann auch mit die besten Verhandler.
Voll, genau. Das erklärt auch meine Erfolgserlebnisse in den Verhandlungen bisher in der Vergangenheit.
Es ist mir ein Vergnügen.
Das ist zum Beispiel auch etwas, ich glaube nicht, dass man das anderen in der Art, in der Ausprägung beibringen kann. Geht das?
Also du kannst Techniken vermitteln natürlich,
Es gibt
aber
so Leute, die sagen, wenn ich das kann, dann können das andere. Ich sehe das nicht so. Ich sehe
nein.
Das kann man nicht. Nur weil ich das in einer gewissen Ausprägung habe, heißt das nicht, dass das jeder so lernen kann. Das geht nicht. Warum? Weil ich bin der Meinung, dass jeder so eine bestimmte Aufgabe im Leben hat. So eine bestimmte Aufgabe, die zu deiner Prägung einfach passen. So. Und die Herausforderung im Leben ist es eigentlich, seinen Platz zu finden. So. Bedeutet, auf meinen Platz kann sich keiner hinsetzen. So, bedeutet auch, auf deinen Platz kann ich mich auch nicht einfach hinsetzen, weil ich das so cool finde, was du machst, oder auf irgendjemand anderen Platz, weil ich das irgendwie so gerne hätte. Das geht nicht. Ja? Deshalb bin ich gar nicht der Meinung, dass man sagt, ja, wenn ich das kann, dann kannst du es auch. Nein. Man kann bestimmte Sachen zu einem bestimmten Grad, kann man lernen, definitiv, man kann sich weiterentwickeln, aber so der Kern, diese Kernprägung, die jeder auf irgendeine Art und Weise in irgendeiner Richtung hat. Ich finde, dass man sich da, also das muss man erstmal herausfinden. Das ist auch schon mal so eine Herausforderung, finde ich,
Ja, korrekt.
das mal herauszufinden und die Besonderheit darin zu sehen.
Beides richtig.
Das ist so die größte Aufgabe eigentlich, weil wenn du das raus hast, wenn du das raus hast, sind die weiteren Schritte, was du jetzt genau beruflich machen sollst, was du betonen sollst, dann erübrigt sich das. Aber viele strugglen, glaube ich, grundsätzlich damit, dass die halt das noch nicht greifen können. Und das ist ein Prozess, das dauert, ne? Also muss man auch ganz ehrlich sagen, das kann echt dauern, vor allem, wenn du dich nicht mit dir selber beschäftigst. Ja, also meine Kunden sind ja Kunden, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die sich auch gerne coachen lassen, die da sehr offen sind für neue Perspektiven. Ja, ich bekomme das auch hier jedes Mal im Coaching gespiegelt, dass die auf Erkenntnisse kommen durch das Coaching, auf die sie gar nicht gekommen wären. Da wäre ich in 1000 Jahren gekommen. Ja, und deshalb ist es so wichtig, da einen Spiegel zu haben, der dich auf gewisse Sachen aufmerksam macht. Oder durch den Spiegel du gewisse Sachen erkennst, auf die du gar nicht gekommen wärst.
Ja, einerseits das und andererseits auch festzustellen, dass die Wahrnehmung, die Idee dessen, wie man eine Tätigkeit machen möchte oder wie man auch das Leben gestalten möchte, gar nicht die eigene ist, sondern die von den Eltern, die von den Großeltern, von Lehrern, von Menschen, die uns inspirieren, aber nicht zu unseren Fähigkeiten passen, wie du gesagt hast, nicht zu dem passen, was uns leicht fällt, womit wir uns beschäftigen, wenn wir Freizeit haben, womit wir uns beschäftigen, wenn wir gerade wenig Energie haben, um wieder Energie zu bekommen. Das sind Themen, mit denen können wir uns lange beschäftigen, da kriegen wir Energie. Und wenn dieses Wissen fehlt und wir im Endeffekt nach einem fremden Lebensplan oder auch nach einem fremden Karriereplan versuchen, was umzusetzen, haben wir tatsächlich eher noch die Schwierigkeit, dass unser Verstand, unser Unterbewusstsein sich selbst blockiert, weil es das als nicht übereinstimmend mit den eigenen Fähigkeiten, mit den eigenen Ansichten es ansieht, und das kostet unglaublich viel Energie, jeden einzelnen Schritt zu machen. Wenn dann die Schritte gemacht werden, die zu uns passen, wo wir die Fähigkeit drin haben, das Interesse drin haben, wo wir uns dann eben leicht tun, dann sind auch alle weiteren Schritte in diese Richtung leicht und geben Energie. Und das ist noch ein sehr, sehr unbekanntes Wissen. Das ist auch eine Erfahrung, also ich kann jetzt auch niemandem dieses Gefühl einfach vermitteln, das dadurch entsteht, dass man sich selbst gefunden hat, weil das tatsächlich ein eigenes Gefühl ist. Also bei mir in meinen Coachings wird das am ehesten mit Energie, Leichtigkeit und innerer Freiheit beschrieben. Wenn die ganzen Themen, die von außen das Leben bestimmen, losgelassen werden, man sich voll und ganz auf die eigenen Ideen und Fähigkeiten konzentrieren kann, dann kommt genau dieses, also genau diese Aussage regelmäßig. Und häufig ist es dann auch so, dass ganz schnell ganz viele passende Dinge passieren und eben auch, ja, wie du sagst, der berufliche Weg deutlich leichter wird. Und wir sind ja mit den Fähigkeiten im Endeffekt prädestiniert dafür, Experten und High Potentials in unseren Gebieten zu sein, weil wir uns einfach in der Breite und in der Tiefe sehr gut auskennen und intuitiv auf Situationen reagieren können, um sie zu einer Lösung zu führen. Was ja eigentlich herausragende Eigenschaften sind, die gesucht werden in der Wirtschaft.
Ja, definitiv. Ja, total spannend. Also diese Klarheit, die man dadurch hat, ne, über sich
Ja.
selbst. Weil viele sind einfach, also ich habe zum Beispiel auch über die Jahre festgestellt, dass viele sich auch gar nicht mal die Frage stellen, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Stattdessen macht man unbewusst das, was die Eltern, vor allem Eltern spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle hier,
Ja.
ne? Weil jeder will irgendwie die Eltern stolz machen und dass die. Achso, dass die unbewusst Dinge im Leben oder dass die unbewusst Entscheidungen im Leben treffen und sich dann wundern, warum sie immer noch unglücklich sind. Warum? Weil du nicht das machst, was du willst, sondern das, was andere von dir erwarten. Das macht dich unglücklich.
Gerade dann, wenn es aus einem Elternhaus kommt, wo die Eltern selber unzufrieden sind, dann als Kind wollen wir natürlich Positives haben und versuchen unbewusst Eltern glücklich zu machen. Wenn aber das Elternhaus selbst unzufrieden ist, sind wir mit den Fähigkeiten halt auch sehr, sehr, sehr gut darin herauszufinden, was denn unsere Eltern glücklich macht, weil wir ja das Negative vermeiden wollen. Und das, wenn das nicht hinterfragt wird und nicht mal reflektiert und dann aufgelöst wird, zieht sich das halt tatsächlich so durch, dass da aufgrund des Wunsches, die Eltern glücklich zu machen, der gesamte Weg darauf ausgelegt wird, das zu machen, was die Eltern glücklich gemacht hat. Und dann kommen auch durchaus Berufsgänge, Werdegänge heraus, die eigentlich der Wunsch der Eltern war, und nicht der eigene, aber halt durchaus verfolgt wurden, weil es in der frühesten Kindheit auf das Wohlwollen der Eltern rauslief und man da vielleicht sogar gut drin war, weil einfach eine grundsätzliche Fähigkeit für das Anlernen, für die Sinnhaftigkeit da war und für das vernetzte Denken und Transferdenken, aber es unfassbar viel Energie kostet.
Ja, oder weil man einfach die Anerkennung von den Eltern haben möchte.
Ja, richtig. Ich meine, das ist ja der zentrale Bestandteil, den wir als Mensch immer suchen,
Ein
die
Bedürfnis,
Anerkennung.
dieses Bedürfnis, ja klar.
Genau. Und was wir halt gerade mit den Fähigkeiten, wir sprechen ja sowohl von Hochbegabung als auch Hochsensibilität, ADHS und Autismus, von Fähigkeiten, die eine absolute Minderheit in der Gesellschaft als einzelne Fähigkeiten darstellen. Das heißt, da eine Gemeinschaft zu finden, in der die Wahrnehmung anerkannt wird, einfach bedingungslos anerkannt wird und dann vielleicht sogar noch darauf aufbauend nicht nur anerkannt, sondern wo man sich mit Menschen mit einer ähnlichen Wahrnehmung unterhalten kann und Ideen austauschen kann, das ist ja per se bei so einer Fähigkeit mit so einem Minderheitsfaktor schon mal eher anstrengend, also kann sehr schwierig sein. Und dieses Bedürfnis, dann in eine Gemeinschaft reinzukommen, Gleichgesinnte zu finden, ist natürlich dann nochmal ein unbewusster Treiber, der sehr, sehr stark wirken kann.
Ja, spannend. Die Story of my life, also das, was ich von meinen Eltern zum Beispiel oft gehört habe, war ja so, ja, so wie du dir das vorstellst, so geht das nicht.
Ja. Einer der zeitlosen Sätze, wo wir nur bedingt freudestrahlend sind. Es ist eher so
Ja,
einmal schöner Schlag in die Kniekehle.
wo dir auch die Wahrnehmung abgesprochen wird, das ist ja auch ein Problem.
Ja, Wahrnehmung, Kreativität, das
Das
ausprobieren, ja.
wurde mir abgesprochen und irgendwann macht dich das auch leiser. Irgendwann fängst du an, deine eigene Wahrnehmung zu hinterfragen.
Ja, du hinterfragst, du schränkst ein, weil es ja nicht konform dessen ist,
Und
wo du die Zustimmung suchst.
dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass du nicht allein bist mit deinen Gaben. Dann bist du nicht allein, weil du dich selber klein machst.
Genau, wir passen uns an andere, versuchen da Wohlwollen zu bekommen, versuchen uns zu integrieren. Und was ja auch dann das Masking ist, weil wir dann einfach versuchen, angepasst an andere zu sein und das super anstrengend ist. Und natürlich dann auch, wir hatten es mit Empfindlichkeit, dafür sorgt, dass wir empfindlich werden, weil wir einfach nicht unsere Fähigkeiten ausleben dürfen, weil wir nicht unsere Perspektive rausgeben dürfen. Wir dürfen nicht ausprobieren, wir dürfen gar nicht experimentieren. Wo führt das denn hin? Kann das denn eine Lösung für etwas sein? Das wird alles, was für das Kind notwendig ist, um die eigene Wahrnehmung, die eigenen Fähigkeiten überhaupt entwickeln zu können, wird damit gestoppt.
Ja.
Und das sorgt natürlich dann für eine Empfindlichkeit, die wir dann im Jugendlichen oder Erwachsenenalter dementsprechend kennen. Einfach weil das innere Selbstbild nicht ausgeprägt genug, nicht reif genug ist, um damit umgehen zu können, weil es nie die Chance hatte, sich selbst überhaupt zu erkennen.
Ja, das darf man dann entwickeln. Das war mein Entwicklungsfeld im Erwachsenenalter dann.
Passiert ganz, ganz häufig.
Das durfte ich dann entwickeln. Und ja, also es gab so Momente, wo ich dachte, oh, die Leute verstehen das nicht, was ich sage, oder vielleicht ist das nicht relevant, weil mir das in der Vergangenheit, als ich klein war, abgesprochen wurde.
Ja, korrekt.
Meine Wahrnehmung, meine Ideen. Du willst immer das, was andere, was noch keiner gemacht hat. Du willst immer das, was noch keiner irgendwie gehabt hat oder sonst irgendwas, so in dem Kontext.
Ja,
Und das ist halt
korrekt.
Kleinhalten, ne? Das ist halt Kleinhalten und irgendwann fällst du dich dann selber klein, bis du mal checkst, was da eigentlich passiert ist, ne?
Dass die fehlende Kreativität einfach auch das Fehlen des eigenen Wesens ist. Und aber genau diese Kreativität im Endeffekt das Potenzial ist, das wir im Berufsleben brauchen und gleichzeitig das halt auch einfach uns als Mensch die Freude gibt, die Energie gibt, unser Potenzial leben zu können und unser Leben leben zu können, weil wir einfach genau so denken. Das ist ja nichts, was man einfach wegnehmen kann, sondern diese Gedankenvielfalt ist ja genauso notwendig bei uns wie das Blinzeln und das Atmen.
Ich möchte noch zuletzt auf ein gesellschaftliches Thema zu sprechen kommen, was ich ja im Vorgespräch hier schon angesprochen habe. Und zwar habe ich ja damals diese Erfahrung gemacht, dass ich in der Uni dieses Fach hatte, Organisationsentwicklung, was mir so Spaß gemacht hat. Und in der Klausur habe ich gedacht, okay, das wird safe eine Eins, ne? Und mir war es halt immer wichtig, egal wo ich war, ob in der Schule, egal welches Fach, in der Uni oder im Arbeitsleben später, mir war es immer wichtig, Dinge zu verstehen. So.
Ja.
Zu verstehen. Und wenn es keinen Sinn macht, habe ich schon gar keinen Bock drauf gehabt. Ja.
Ja.
Ich wollte nicht auswendig lernen. Ich war aber auch nie gut in auswendig lernen, ne? Weil mich das so genervt hat. Ich wollte einfach nicht stumpf auswendig lernen. So, selbst wenn es so Fächer waren wie Wirtschaftsrecht, hatte ich ja auch damals.
Ja.
Man muss einfach so stumpf auswendig lernen. Und Organisationsentwicklung war halt so ein Fach, was mich wahnsinnig interessiert hat, war super spannend. Und interessanterweise habe ich das auch teilweise in meiner Arbeit mit meinen Kunden, da geht es um Organisationsentwicklung. Und die Klausurnote war dann irgendwie eine 2,3 oder eine 2,7, irgendwas mit 2 war es oder 2,0, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls schlechter, als ich angenommen habe. Und mich hat interessiert, hä, woran lag das? Das kann doch nicht wahr sein. Und du hast die Möglichkeit, zur Klausureinsicht zu gehen und dass der Professor dir dann sagt, okay, wo gab es Punktabzüge, was hast du irgendwie falsch gemacht und etc. pp. So, und dann stellte sich heraus, dass der Professor mir gesagt hat, dass er die Erwartung hat, dass ich das genauso wie im Skript steht, wiedergebe. Das heißt, er erwartet, dass ich das auswendig lerne. So. Und das sehe ich als Riesenproblem grundsätzlich in der Schule und auch als auch in der Universität oder Fachhochschule, dass erwartet wird, dass du einfach stumpf etwas wiedergibst, statt es zu verstehen und in deinen eigenen Worten wiederzugeben. So, was passiert nämlich, wenn ich erwarte als Professor, ich erwarte von dir, dass du das genauso wie im Skript wiedergibst? Das heißt, ich nehme dir das Denken ab. Du musst gar nicht verstehen. Du musst einfach wiedergeben, einfach auswendig lernen.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz große Schwierigkeit, weil wir einfach eine Sinnhaftigkeit haben möchten. Wir wollen Verständnis für die Themen haben, die wir lernen, weil wir es ja auch für uns in unser inneres Bild des Themas integrieren möchten. Und wenn das nicht funktioniert, dann sperrt sich da ganz schnell das Gehirn dagegen. Wenn es keine Sinnhaftigkeit hat, das Verständnis fehlt, so pauschales Auswendiglernen ist überhaupt nichts für uns. Und ja, macht das Ganze tatsächlich schwierig. Deswegen gibt es auch, so, wenn die Ausprägung eben nicht gerade im logisch, mathematischen Bereich ist, dann gibt es tatsächlich ein Problem mit Studien und akademischen Abschlüssen, weil halt ganz häufig zu viel Theorie da ist, die in der Praxis nicht umgesetzt werden kann, was ja tatsächlich auch von Wissenschaftlern gesagt wird, dass akademisches und wissenschaftliches Arbeiten nicht unbedingt was mit der Praxis zu tun haben muss, aber das ist halt dann die Problematik bei gewissen Ausprägungen, weil wir dann einfach die Schwierigkeit haben, dass das Wissen nicht gelernt werden kann und vor allen Dingen nicht so in Prüfung wiedergegeben werden kann und will, wie das vielleicht ein Mensch oder sich das die Prüfungsvorlage vorsieht.
Siehst du da irgendeine Verbesserung, was das Schulsystem betrifft, oder ist das so ein grundsätzlich ganz schwieriges Thema, was diese Thematik betrifft? Wie schätzt du das ein?
Also ich kenne die Art der Prüfung aktuell nicht von von den Schulen selber. Was ich aber ganz viel mitbekomme, von Schulen und von Lehrern, ist eine ganz, ganz, ganz große Problematik, mit Menschen umgehen zu können, die nicht dem klassischen Lehrplan folgen wollen, dem Wissen, das da vermittelt wird. Und das gerade Menschen mit einer Hochsensibilität und auch einer Hochbegabung, die halt dann abschalten, gedanklich, entweder weil sie das Wissen schon haben und im nächsten Schritt schon drin sind, oder weil das Wissen für sie nicht relevant ist, weil sie eine andere Ausrichtung haben am Interesse, dass beide Varianten Schwierigkeiten haben in der Schule, weil sie das Wissen nicht so on point zurückgeben können, wie es ganz häufig von Lehrern erwartet wird und dann halt einfach auch Probleme A in der Notenvergabe bestehen und tatsächlich Probleme auch entstehen können in der Klassendynamik, weil sich halt dann die Kinder einfach nicht nur ruhig verhalten, sondern Störenfriede werden können, weil es halt einfach aus irgendeinem Grund nicht relevant und dann langweilig ist.
Ich finde das voll schade. Das ist so ein Thema für sich, ne, was die Bildungswege betrifft und Lehrer. Also da gibt es auch ganz abgefahrene Stories, ne,
Ja.
wie Lehrer sich verhalten. Da könnte ich auch aus meiner Erfahrung heraus sagen. Also was auf pädagogischer Ebene einfach eine absolute Katastrophe ist, ne,
Ja.
absolute Katastrophe.
Also nach allem, was ich mitbekommen habe, über viele Gespräche auch mit Studierenden, ist tatsächlich, dass es zwar ein paar Modelle gibt für Didaktik, aber Menschenverständnis zum Beispiel gar keine Anwendung findet. Das heißt, das Wissen über unterschiedliche Charaktere, über unterschiedliche Lerntypen ist zumindest nicht im Grundstudium relevant und muss dann über eigene Weiterbildung angeeignet werden. Und das ist zumindest jetzt aus meiner Sicht, die ich ja von außen habe, mit eben Verständnis für die Fähigkeiten ganz, 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 ganz schwer, weil man da einfach im Endeffekt das komplette Schulsystem auf ein oder vielleicht zwei Lernarten und Menschencharaktere ausgelegt hat und der Rest fällt einfach zeitlich hinten, wo auch immer, raus aus dem System, und hat dann aber auch keine vernünftige Leistungsbeurteilung, wie wir sie dann für die Berufswelt auch haben möchten, und hat dann legitim tatsächlich definitiv ganz massive Einschränkungen auch für die Arbeitswelt, weil einfach ganz viele Wege dann blockiert sind. Und man muss es sich, also kann es sich dann schon auch irgendwie aneignen im besten Fall, aber man muss sich halt über einen gewissen Umweg, der durchaus sehr lang sein kann, Sachen aneignen.
Ja. Wir kommen zum Schluss. Wir haben schon ein bisschen überzogen.
Ups.
Meine Gäste haben immer das letzte Wort. Was möchtest du den Zuhörern mitgeben als Message?
Das ist alles so umfangreich. Das ist immer schwierig, das auf eine Thema, auf einen Satz quasi runterzubrechen. Ich versuche es trotzdem mal. Und zwar, wo ich einfach ein Plädoyer geben möchte, ist: Nehmt Menschen mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen ernster, gerade im Bereich der Führungsverantwortung. Seid offen für Perspektiven von Menschen. Ich kenne keinen Menschen, der grundlos gegen etwas ist, sondern in der Regel ist es dann irgendwann die Frustration, weil ein Mensch nicht mehr ernst genommen wird. Und das, was ich festgestellt habe und aus ganz, ganz vielen Gesprächen, Coachings gelernt habe, ist, wenn ich dem Menschen ernsthaft zuhören möchte und mit dem Menschen versuchen möchte, eine Lösung zu finden, geht das in den meisten Fällen und erleichtert die Zusammenarbeit mit Menschen ungemein.
Ja, das kann ich bestätigen, weil oft haben wir dann, oder das sehe ich auch bei meinen Kunden, dass man dann oft irgendwelche Annahmen hat, ohne in den Dialog gegangen zu sein. Und die Annahme hat mit der Realität gar nichts zu tun. Und wenn man dann doch den Weg des Dialoges geht, dann stellt man heraus, ah, okay, ich habe das einfach angenommen aus vergangenen Erfahrungen heraus, die ich dann aus der Vergangenheit in die Gegenwart projiziere und daraus stehen dann unausgesprochene Konflikte, die einfach selbstgemachte sind, ne? Und da ist auch ein zentrales Thema bei mir, dass man unterschiedliche Bedürfnisse von Menschen erkennt, ne? Unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche Erwartungen, dass man nicht einfach von sich selbst auf andere schließt.
Richtig. Dann eben genau diesen mentalen Horizont öffnet, weil tatsächlich die wenigsten Menschen genauso denken wie man selber.
Ja, das ist einfach so. Ja. Alright. Ich danke dir für deinen Input. Ich danke dir für deine Zeit. Und wir bleiben ja auf LinkedIn eh in Kontakt.
Genau, machen wir so. Ich bedanke mich ebenfalls für das tolle Gespräch, für die Einladung, die Möglichkeit, hier mit dir drüber sprechen zu können.
Gerne. Danke dir. Bis
Wunderbar.
dann.
Bis dann. Ciao.